Willkommen bei Zarter Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist erstmal Spaß. Ja, Zarter Pflege für dein Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, Zarter Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege. Der 1.1.2025. Ein neues Jahr, neues Glück, Sonderfolge. Und deshalb hier ein paar warme Worte von mir am Anfang. Auch eine sehr lange und spannende Folge geworden mit jede Menge Überraschungen in der Folge, mit Extratönen. Und deshalb auch hier meine Empfehlung, hört einmal von vorne nach hinten durch und lasst euch überraschen. Sie ist kein direkter Lehrinhalt oder Lerninhalt und bezieht sich nicht wirklich auf das Pflegeexamen, sondern betrachtet mal einen Crime-Fall und etwas Besonderes, sowie unseren Berufsethos und die Ethik. Ein bisschen so aus eigener Berufserfahrung werdet ihr auch erfahren, und dieser Crime-Fall ist etwas Besonderes. Hört doch einfach durch und lasst euch unterhalten. Ach, und noch eine Anmerkung. Natürlich ist der Fall schwer recherchierbar gewesen, da er sich viel auf ausländische Quellen bezieht. Und hier und da ist etwas Kreativität eingeflossen, damit der Fall spannender und leichter verständlich ist. Also, ich bin keine Journalistin und dies ist eine Unterhaltungspodcast-Folge. Nagelt mich nicht an all diesen Details fest. Der Fall ist auch schon etwas länger her. Und eine weitere Erinnerung noch, wir haben das Jahr 2025 und somit erscheint der Podcast Tatort Pflege erstmal nur alle 2 Wochen. Hier nochmal die Aufforderung, drückt auf die Glocke in eurem Podcast-Plattformen, denn vielleicht kommt zwischendrin Sonderfolgen oder Überraschungsfolgen, aber erstmal gibt es einen 2-wöchigen Rhythmus, und um keine Überraschungen zu verpassen, muss man die Glocke drücken. Danke!
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen Tatort Pflege. Wir haben einen Gast, und zwar meinen Lieblingspodcaster Lüdi von Zwischenschicht. Lange geplant und endlich ist es soweit. Wir sitzen live nebeneinander. Hi.
Herzlich willkommen, fühle ich mich hier gleich bei dir, Liane. Ich muss jetzt mal überlegen, ich werde gleich rot. Ey, so ein Kompliment, mein Lieblingspodcaster Lüdi. Ja, also ich mega, dass es geklappt hat, weil ich freue mich da wirklich jetzt schon, seitdem der Termin steht, so freue ich mich auf diese Folge, weil das Thema ja halt auch so mega ist, so, und ich will jetzt gar nicht so viel labern. Ihr Lieben, schön, dass ich da sein darf. Ich bin Litti, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger, bzw. stimmt gar nicht, ich bin noch richtig Krankenpfleger, also bei mir ist das noch Krankenpfleger, und habe mal von der Pike auf angefangen, also auf einer peripheren Station lange gearbeitet und seit 2010 auf einer Intensivstation, habe dann noch meinen Fachpfleger gemacht für Anästhesie und Intensiv. Hauptsächlich mache ich jetzt aber intensiv, weil das ist so meine Leidenschaft, und bin so in Berlin auf diversen ITSen unterwegs.
Arbeitest in einer Leasingfirma, da hast du einen wunderbaren Podcast.
Genau, das machen wir noch nebenbei mit meinem besten Freund, den ich schon seit 45 Jahren kenne, so alt wie wir auch sind. Mit dem zusammen haben wir den Podcast Zwischenschicht, und da war Liane auch schon bei uns zu Gast.
Genau. Also für die Zuhörer da draußen, der ist echt empfehlenswert. Ihr interviewt verschiedene Pflegekräfte mit verschiedenen Themen und gebt der Pflege ein Gesicht, aber auch artverwandte Berufe. Die Kochfolge zum Beispiel fand ich auch sehr gut.
Ja, die war auch. Vor allen Dingen, was immer so schön ist, man kann so den Beruf des Intensivpflegers oder des Pflegers gut mit diesem Podcast verbinden, weil ich bin so an der Basis ja noch viel unterwegs. Und die Geschichten, die ich da so höre, die setze ich dann halt im Podcast um. Manchmal relativ zeitnah, also innerhalb eines Monats. Und manchmal aber braucht das so 1 bis 2 Jahre, kennst du wahrscheinlich auch, oder?
Oh ja.
Manchmal muss das noch so ein bisschen in einem rumwabern und sich entwickeln, und dann bam, kommt die Folge. Und das macht halt Spaß im Sinne von, Ja, wir haben auch mal so große Influencer zu Gast, aber hauptsächlich haben wir so Leute wie du und ich, also ganz normale, ganz normale Menschen von der Basis, und die Geschichten, die finde ich eigentlich, nicht eigentlich, die finde ich am spannendsten.
Sind sie auch, und ich höre ich auch immer und hab das auch schon im Unterricht benutzt und empfehle das auch immer, weil man so ein breit gefächert mitkriegt, was man alles machen kann in diesem Beruf.
Genau.
Und eine sehr schöne Identifikation mit dem Beruf erzeugt, von dem her immer weiter so.
Klar, auch kritisch zu sein, aber überwiegend doch schon das Positive dieses Berufs darzustellen. Weil wenn ich den Beruf so kacke finden würde, ne, dann würde ich da nicht mehr abhängen. Weißt du, wie ich meine? So, wenn der wirklich so, manche, es gibt schon Kollegen, die sagen so, boah, da hast du das Gefühl, das ist also der schlimmste Job auf Erden, so. Mhm. Dann da frage ich mich aber immer, ja, warum bist du dann halt noch in dem Job? Weißt du, dann such dir doch was anderes. Wir sind momentan in der günstigen Lage, dass es halt einfach eine Arbeitnehmersituation gibt in Deutschland. Also man kann sich aus... Und du kennst das wahrscheinlich auch noch. Ich weiß noch, ein alter Pfleger hat mal zu mir gesagt, hey Liddy, du musst eigentlich alle 4 Jahre mal wechseln. Also um immer mal wieder woanders deine Nase reinzustecken und kein Fachidiot zu werden. So nach dem Motto, so 20 Jahre auf einer Station. Jeder entscheidet das für sich, ne? Das jetzt mal ohne Wertung. Aber zu unserer Zeit damals war das nicht möglich. Als ich ausgelernt habe, war ich froh, dass ich diese Stelle hatte.
Ich auch.
Und warst so ein Motto, okay, bis zur Rente bleibe ich jetzt hier auf dieser Stelle. Ne, das ist ja jetzt wieder anders. Und das ist das, warum ich zum Beispiel auch im Leasing bin. Wegen der Kohle, ich sag mal so, ich mache nur Frühdienst. So viel Kohle mehr ist das nicht. Ja, kann ich ganz ehrlich sagen, weil die Zuschläge und so, wie komme ich ja alle nicht. Ich mag das, verschiedene Abteilungen zu haben. Klar, immer intensiv, aber ganz verschiedene Fachbereiche. So wie ich jetzt zum Beispiel auf der schwer verbrannten ITS war, dann halt speziell Lunge, war ich lange, dann aber auch wieder ein Maximalversorger mit allen Fachdisziplinen, querbeet oder halt, was noch ansteht, die Folge hast du wahrscheinlich auch gehört, wo wir im Knast waren.
Oh, nee, war auch geil.
Ja, und die haben ja ein eigenes Krankenhaus und da würde ich halt gerne auch nochmal so, weißt du?
Ja, sehr gut dargestellt.
Es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss nicht auf der Einstation bis zur Rente chillen, also chillen, arbeiten, sondern du hast so viele Möglichkeiten in diesem Job. Und wenn du sagst, ey, ich will nochmal ein Studium machen, das wird mittlerweile sogar von den Häusern unterstützt, so wie bei dir ja auch, ne? Du hast dich ja auch nochmal komplett, was heißt denn, eine andere Richtung entwickelt, aber du bist jetzt Pädagogin, hättest du das am Anfang deiner Ausbildung gedacht, dass du irgendwann...
Nö, nö,
oder?
Nö.
Nee. So,
warum dann? Ich war ja Praxisanleiter und dann war die Neugierde und das was beibringen wollen und dann ist das nach und nach geworden. Zum Thema aber...
Stimmt, wir sind ja hier. Ja, wir haben heute noch was vor. Stimmt, stimmt.
Also, du bist ein bisschen überrascht, weil ich habe ja was vorbereitet und du weißt nicht genau, worum es geht. So minimal. Ich gebe dir mal eine Cover. Ist nicht ganz so geil von der Druckerqualität, aber das wird eine Cover werden.
Ja. Wow, der Todesengel. Soll ich es vorlesen?
Gerne.
Also, die Folge, ist das die Folge Todesengel oder Todesfälle wegen Medikament?
Die Folge wird Todesengel heißen, genau, und der andere ist der Untertitel.
Todesengel, Todesfälle wegen Medikament. Seid gespannt, das wird mega. Ich muss dazu noch sagen, Liane, darüber hatten wir uns ja vorher auch unterhalten, ich bin ein absoluter Krimi-Fan so. Ja, also ich liebe Krimis, aber hauptsächlich deutsche Krimis. Meine Frau gern so amerikanische Krimis guckt, ist mir immer so ein bisschen hektisch, immer zu viel Alarm. Mag ich halt, ich gucke auch sowas wie Wilsberg, Hubert und Staller und so, das habe ich mit meiner Oma schon geguckt. Aber wie sich das so aufbaut, ne, und klar muss immer ein Mord sein, sorry Leute, aber das gehört dazu. Aber was ich dabei so spannend finde, ist erstmal der Fall an sich, ja, aber was das auch mit mir macht, ich bin da immer total tiefenentspannt. Ich schalte dabei wirklich ab, ja, und das ist das, was mich an Krimis fasziniert und teilweise wirklich auch über Jahre diese Charaktere mitverfolge.
Auch warum das passiert ist und was dahinter steckt und so. Und es macht ja auch was mit der Menschlichkeit.
Natürlich. Und aber immer noch mal wieder überrascht werden. So.
Genau, du wirst jetzt überrascht und kriegst mehrere Bilder. Was schätzt du denn, in welchem Land der spielt?
Also, es gab es ja auch schon mal in Deutschland. Ne? Mhm. Den Todesengel, Irene B., glaube ich, hieß die gute.
Die haben wir schon gemacht, gute. Leider.
Ja, aber daher, ne, hätte ich erst gedacht, hier im großen Krankenhaus in der Mitte der Stadt war das ja. Aber ich schätze schon mal in Europa und eins unserer Nachbarländer, oder? Frankreich, Spanien, Italien. Ach, guck an, siehst du Italien?
Ja.
Italien, Bella Italia.
Aber wo genau in Italien?
Na, Rom. Nicht Rom?
Jetzt, Erdkunde, kennst du dich aus auf der Karte?
Wo, sag mal, wo ist der Fall da?
Da steht...
Siena.
Toskana, in der Toskana.
In der Toskana, wunderschöner Landstrich.
Warst du da schon mal?
Nee, leider nicht, aber so von Dokumentationen und Freunde haben immer gesagt, Toskana mega. Meine Frau will immer nicht nach Italien, ich würde so gerne mal nach Italien, aber sie sagt immer so, oh, Italien, wow.
Sie also, um die nee, das sind die Bilder der Stadt. Ich will dir mal die Bilder der Stadt zeigen, ich sag dir aber noch nicht, wie die Stadt heißt.
Ach so, also in der Toskana, oh, ist aber schön. Deswegen, ich würde da gerne mal hin. Warst du schon da?
Nee, war ich noch nicht. Aber ich war in Rom und so und war
auf dem Gardasee. Und der Todesengel.
Genau, also das ist die Stadt. Die sieht echt schön aus. Ist am Hafen mit Meer und sehr viel Grün und Landschaft und typische toskanische Bauweise. Und die Stadt heißt, ist die Hafenstadt Piombino. Ob ich das richtig ausspreche?
Piombino.
Hier oben am Stiefel, ziemlich weit oben, guckt sie aufs Meer, auf die Inseln rauf, genau. Das ist die Stadt. Und jetzt zeige ich dir die Klinik, wie die aussieht.
Wenn du das hier so siehst, ne, so, also die Altstadt und so weiter, ist ja mega schön. So, und das Ding sieht aus, als wenn ich hier durch Hohenschönhausen fahre oder Marzahn.
Ja, ist so ein richtig alter, fast schon DDR.
Ja, so 50er-Jahre-Style, ne? Städtisches Krankenhaus.
Genau. Also wahrscheinlich auch sehr alt, also bestimmt 30 Jahre oder 20 Jahre alt, ich weiß es nicht, aber das städtische Krankenhaus sieht so nach hoch aus, ja, nicht schön.
Es sagt nicht herzlich willkommen zu mir, da möchte ich nicht drin liegen.
So, welche Station, wo spielt es denn wohl?
Ja, kommt doch einmal, du rausgesucht hast. Wenn natürlich meinem Fachgebiet entgegenkommt, dann auf einer Intensivstation, aber es könnte auch eine Peripherie sein, ne? Also, aber ich glaube eher eine Intensivstation natürlich. Wir sind sowieso gerade ständig in den Schlagzeilen, weil irgendein Todespfleger da immer rumschwirrt. Ich muss dazu sagen, ganz ehrlich, ich frage mich nach wie vor, wie man so auf diese Gedanken kommt, weil mir ist das noch nicht einmal eingekommen. Also ich sag mal so, ich mag meinen Job, gehe da drin auch wirklich auf, aber so diesen absoluten Rettergedanken, also hier diesen Heldenstatus, so, den hatte ich selbst zu Corona-Zeiten nicht. Wisst ihr so, ich habe das gemacht, weil ich das einfach kann und weil ich diesen Job liebe. Aber ich habe mich nie als Held gesehen. Also ich kann schon was.
Ja, aber ich finde diese Heldenmythos auch nicht so schön gewählt, weil diese Menschlichkeit, um das um Patienten geht, um Klienten geht, Bewohner geht oder Pflegeempfängerinnen geht, je nach Pflegesetting, und dass es ja um diese Zwischenmenschlichkeit geht und diese menschlichen Geschichten, da finde ich Heldenmythos schon ein bisschen, also weißt du, wie ich meine?
Das ist zu übertrieben irgendwie.
Also, ich habe ihm jetzt das letzte Bild gezeigt, das Beispielbild der Intensivstation. Wir spielen auf einer Intensivstation. Er hat mehrere Bilder bekommen.
Die muss noch mal kicken, was für Spritzenpumpen das sind und was für ein Beatmungsgerät.
Willst du schon raten, welches Medikament da ist?
Nee, aber ich gucke immer in Krimis auch, was die für Geräte verwenden, ob ich die kenne. Oder ich gucke auch immer, ob der Tubus richtig angelegt ist oder ob der amateurhaft ist. Also, was sie für eine Beratung hatten so in dem Krimi, wisst ihr? So, Jana, bitte.
Dann kriegst du das letzte Bild, bevor es richtig losgeht. Genau.
Also hier hält eine Frau, also hier, du siehst nur zwei Hände, aber das wird wahrscheinlich eine Frauenhand sein, weil das sind lackierte Fingernägel, obwohl das heutzutage auch nicht mal zutrifft. Lackierte Fingernägel.
Darf man ja nicht. auf Station eigentlich?
Nee, das ist aber eine Angehörige, oder?
Guck mal. Ja, eigentlich könnte
weil das ist ja kein Kasak oder so, das nee, ist ja genau. Irgendwie so, so ein Ärmel von
aber da steht doch schon der Titel des Zeitungsartikels. Ich habe ja in vielen Zeitungsartikeln recherchiert.
Wo hast du denn das?
Ganz klein da oben.
Hohe Sterberate auf Intensivstation. Polizei verdächtigt, Krankenschwester. Ja, okay.
Mhm. Mehr weiß jetzt noch nicht. Also. Nee. Jetzt geht's mit mysteriösen und mysteriösen Klängen rein. Also, willkommen zu einer weiteren spannenden Folge von Verborgene Geheimnisse. Nein, Quatsch, wir heißen Tatortpflege, wisst ihr ja. Dem Podcast, der euch heute in die Tiefen der mysteriösen und unerklärlichen Fälle eintauchen lässt. Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise in ein Krankenhaus in der Nähe der idyllischen Küstenstadt Livorno, Italien. Oder besser gesagt in die Hafenstadt Piombino. Oh Gott, bitte verzeiht mir, wenn ich das nicht richtig italienisch ausspreche. In die
Piombino.
Genau, in die Provinz Livorno liegt am Meer direkt. Gegenüber ist die Insel Elba.
Und also das kennt man ja wieder.
Genau. Und ist halt wirklich schön in der Toskana. Viele machen da Urlaub. Ja, wir haben schon festgestellt, wir sind in Italien. Aber Vorsicht, dieser Fall ist nichts für schwache Nerven.
Aber nicht so ein Psycho-Thriller, oder? Weil so ein Psycho ist schon wieder schwierig.
Ja, aber lass...
Da kann ich heute Nacht nicht fernlernen. Ne?
Wartet alles auflösen. Was, wenn die Person oder was ist, wenn die Personen, die dein Leben retten sollten, es stattdessen nimmt? Aber bevor wir tiefer ins Detail eintauchen, möchte ich euch, liebe Zuhörer, und dich auch, Liddy, mit der Frage herausfordern, was glaubt ihr denn, warum könnte jemand in einer so vertrauenswürdigen Position einen solchen Weg einschlagen? Was könnte ein Motiv sein?
Überlastung. Ja, okay. Die hat sich gedacht, boah, ey, ich habe schon wieder 4 Patienten hier, jetzt muss einer gehen. Schwarzer Humor, Leute. Also wir sind heute auch so ein bisschen auf der Humorschiene unterwegs. Nee, also ganz klar, also Überlastung. Also grundsätzlich, ob das jetzt zu viele Patienten oder was weiß ich nicht was. Und die zweite Schiene ist halt einfach der Faktor, also wie bei dem Pfleger aus Deutschland da auch war, der Bock hatte, Leute zu reanimieren. Weißt du, also wenn die Herzstillstand hatten, dann konnte er da rufspringen und reanimieren. Mhm. Und das merkst du auch. Es gibt auch in unseren Kreisen immer noch so Leute, wenn da ein Reha-Ruf losgeht, dann sind das die Ersten und die sind auch so richtig so, oh, wie aufgezogen, weißt du, so, ja, jetzt geht's hier endlich, jetzt hier ist hier Action, wo ich manchmal denke, boah, ja, okay, ja, ich mach das und auch professionell, aber was ich zum Beispiel zum Kotzen finde, kann ich ganz klar sagen, wenn du so eine Reha hast und da stehen 30 Leute im Zimmer, geht gar nicht. Am besten 5 Ärzte und nochmal mindestens genauso viel Pflegepersonal und das auch eher so läuft wie so eine Show, als wie professionelles hintereinander wegarbeiten, weißt du, oder miteinander arbeiten. Aber du weißt, was ich meine, ne?
Also es gibt ja verschiedene Gründe und wir können jetzt pflegepädagogisch wieder sagen, wir haben einen Ethikkodex und wir haben auch ethische Prinzipien wie Nichtschadensprinzip und so weiter und Wahrung der Autonomie des Patienten. Und eigentlich hört sich das in unserem Beruf nicht, wir wollen ja Menschen helfen. Nur mal, um das nochmal kurz festzuhalten, man bringt niemanden um, weil man überlastet ist. Jetzt auch nochmal sagen.
Ja, gut, dass du nochmal sagst. Machen wir nicht mehr so, man muss. Nee, das ist mega krass. Aber ich glaube, ganz ehrlich, du musst da auch schon irgendwann schon vorher auch nicht mehr alle Latten am Zaun gehabt haben, weil dass du überhaupt auf so eine Idee kommst, diese Hemmschwelle einfach nicht da ist.
Ich werde am Ende mal auflösen, was bei ihr jetzt oder bei der Person der Grund war. Also, nun lass uns zurück und dieses Ereignis von Anfang an durchgehen. Ja. Wann schätzt du denn, war das? Wie lange ist das her?
Ja, es ist ja ein Raten, ne? Also ich hätte jetzt irgendwie Bock, so 80er, 90er Jahre oder sowas.
Nee, nicht ganz, im Jahr 2014.
Okay, 10 Jahre. Ja.
Also es beginnt eine Serie.
Wahrscheinlich früher werdet ihr nicht rausgekommen.
Ja. Je früher es war, je schwieriger ist es wahrscheinlich gewesen. Das stimmt schon. Mit der EPA wird es wahrscheinlich noch einfacher mit der digitalen Patientenakte.
Das haben sie alle jetzt. So. Ich glaube, nur ein, zwei Buden haben das nicht, aber grundsätzlich haben das fast alle Häuser mittlerweile.
Also da müsste man aber auch besser recherchieren oder so können wahrscheinlich.
Na, und was die Häuser freigeben, ne? Also du weißt ja auch, Krankenhäuser können auch mauern, also da wird auch nicht komplett Aufklärung betrieben.
Also 2014 beginnt eine Serie seltsamer Todesfälle in einem Krankenhaus, in dem Kreis Stadtkrankenhaus, hast du das Bild gesehen, ja? Patienten, die scheinbar stabil waren, sterben plötzlich und unerwartet auf einer Intensivstation. Was könnte denn passiert sein?
Na, die hat denen Medikamente gegeben. Wie sind die gestorben? Steht drin? Wisst ihr? Darfst du noch nicht sagen?
Ich sag's doch nicht.
Gut, also ich vermute mal, irgendwas intravenös gespritzt. Wir haben ja die Zugänge dafür, dass du zum Herzstillstand gekommen ist. Das ist am einfachsten. Oh, Leute, ihr denkt, wir sind
alles gut, aber du hast schon mal gute Vermutungen. Man weiß ja auch von anderen Kriminalfällen, was da so passiert ist. Also stellt euch vor, ihr seid der Ermittler in dieser Situation. Worauf würdet ihr achten? Was würdet ihr als erstes denken? Kann es auch ein Systemfehler sein oder ist viel Dunkleres hier passiert? Wie würde man vorgehen, wenn du einen Kollegen vermutest, dass der da sowas macht?
Ich würde mir die Akte mal angucken, wie das so, also die Vitalzeichen so angucken und würde grundsätzlich auch mal, also wenn ich schon länger den Verdacht jetzt habe, würde ich auch mit meiner Leitung drüber sprechen. Ich würde noch jemanden ins Boot holen. Ich würde es nicht für mich behalten. Also erstmal so, na, ganz entspannt, aber schon, weil man das Gefühl hat, immer in der Schicht, wo er Dienst hatte, das merkt man ja irgendwann, ne?
Aber du hast bestimmt auch die ganzen Serien und Dokus gesehen, auch zu Edward Cullen zum Beispiel in Amerika und so weiter. Man muss Beweise sammeln.
Das auch, aber das, also ganz ehrlich, ich bin Intensivpfleger und ich habe ja auch noch meinen Job zu machen. Deswegen würde ich mit der Leitung darüber sprechen, wie man da vorgeht, weil ich alleine kann diese Verantwortung nicht tragen, ehrlich gesagt.
Gute Idee.
Weißt du, so auch im Team, das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen, wenn sich das eben nicht bewahrheitet.
Ja.
Ich würde nicht verschweigen. Ja, ich würde das nicht verschweigen, also nicht so nach dem Motto, ach komm, oder verharmlosen.
Mhm.
Das ist ja wie mit deiner Folge auch mit dem Pfleger, der hier ständig geklaut hat. Oh, das ist echt krass. Da muss ich sagen, Hut ab, ey. Was ein Typ, ey. Also weißt du so, das musst du erstmal durchziehen, ey. Auch in die Bude da einzuwandern. Aber wir sind ja jetzt bei unserer Folge, sorry, Leute. Aber um es mal kurz zu machen, und die Leitung entscheidet dann, wie wir vorgehen, ne? Ganz klar.
Also es war nicht sofort klar, dass ein Verbrechen stattgefunden hat, aber je mehr Todesfälle auftraten, desto mehr Fragen wurden gestellt. Es gab Fallbesprechungen, wurden die Schichtpläne angeguckt und schließlich tauchte ein beunruhigender Verdacht auf, dass jemand in diesem Krankenhaus auf dieser Intensivstation gezielt tötete. Aber wer könnte so etwas tun? Dann hat man überlegt, bei wem war denn, in welchen Schichten. Das ist ja auch schwierig, wenn es in der Übergangsphase ist und so weiter und so fort. Dann stirbt der ja eigentlich erst, wenn du schon nach Hause gegangen bist und es ist halt schwierig. Es waren monatelange Ermittlungen notwendig, um diesen Verdacht nachzugehen. Aber hier kommt nochmal ein Rätsel für dich oder für die lieben Zuhörer. Welches Mittel, das normalerweise zur Rettung von Leben dienen könnte, stattdessen bevorzugt benutzt worden sein, um es zu beenden? Habt ihr eine Idee? Oder du?
Also, das ist das Schwierige. Es gibt ja so diverse Medikamente.
Auf eine Intensivstation alle mögliche.
Ja.
Bis Herzmedikamente.
Wollte ich gerade sagen, wenn irgendwelche Herzmedikamente, digitales Präparate, das hat ja der andere Freak da benutzt, der Pfleger, der in zwei verschiedenen Krankenhäusern gemordet hat.
Ist sowieso nie drauf.
Ketamin oder sowas, also ein Sedativa.
Du darfst das Bild nochmal umdrehen.
Ah, krass. Damit kann man Leute umbringen. Die sind verblutet oder was? Heparin steht hier drauf. Ach, der hat das Blut so dünn gemacht und dann hat er...
ganz verfide Sterbensart, ja.
Ja, und wie sind die verblutet?
Ja, hochdosiert. Die sind komplett verblutet aus einem Augen.
Was noch in der Weile, ne?
Und dadurch war es schwer, weil der dann immer im nachfolgenden Dienst erst passiert ist.
Memo an mich selbst, Heparin geht auch.
Und das. So heißt es ja in Italien und deswegen hat dir der Deutsche...
Heparina Vista.
Genau, deswegen hat dir der Deutsche erst gezeigt, dass du gleich zuordnen kannst.
Ich meine, das ist ja wie Marco-Mar-Patienten und so, ne? Mhm. Da sagt man ja auch, ey, absolut vorsichtig. Deswegen habe ich eine Zeit lang auch, ich habe ja im gefäßchirurgischen Krankenhaus so gelernt, so rasieren war für mich immer tricky, weil du kennst, da kennst du noch diese grünen Eimerrasierer?
Oh,
ey, mach ich gar nicht. Dann rennen die halt rum wie ein Strauchdieb. Aber diese, wenn das so geblutet hat, ey, und dann noch unter Heparin geht, überhaupt nicht. Das ist mega gefährlich, also Marco-Mar-Heparin, wie auch immer. Krasse Braut, ey. Ich jetzt so.
Daja, du wärst auf das Medikament nicht gekommen.
Ey, jetzt bin ich ja mal gespannt. Erzähl mal.
Also. Genau, die Ermittler fanden heraus, dass es sich um Heparin handelt. Ein Medikament, das in hohen Dosen sehr gefährlich sein kann. Aber stellt euch vor, ihr seid das Ermittlerteam. Wie würdet ihr hier vorgehen, um herauszufinden, ob und wie dieses Mittel absichtlich verwendet wurde? Und wie könnte man das rausfinden? Du weißt es, du hast Fachwissen.
Naja, Gerinnungsfaktoren kontrollieren, ne? Also, aber da muss ja auch erstmal drauf kommen.
Ja.
Also, weiß ich nicht, hat die dann ja schon Blut unterlaufen in den Augen gehabt oder ist das irgendwo rausgeblutet? Irgendwann muss es ja mal aufgefallen sein. Und da hat sich
naja, du hast dann halt, also die ersten paar sind wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil es sind ja schwerkranke Patienten auf der Intensivstation. Irgendwann war zu viel, dann hat man obduziert und hat sich gewundert, warum die innere Blutungen haben.
So massiv so, auch, ne?
So massiv ja. Auch. So. Und dann hat man bei Patienten, wo die Dame in der Schicht war, halt Blut abgenommen. Dann musstest du, die ja mit der Dame in der Schicht ist, darauf achten, was die macht und welche Patienten muss heimlich in ein Zimmer gehen, Blut abnehmen, dann wird das überprüft und dann hat man gesehen, dass die, du brauchst ja jemanden, der die Beweise dann sammelt.
Ja. Das
müssen erst abnimmt, noch, nachdem sie da was gemacht hat.
Jetzt müssen erst noch ein paar über die Klinge springen, bevor
du brauchst ja einen handfesten Beweis.
Ja.
Die Gerinnungsfaktoren können ja auch durcheinander sein, weil deine Sepsis es kriegt und so weiter. Kannst du ja hinterher eine
Obduktion nachweisen. Du hast schon einen Verdacht, aber die darf trotzdem weiter arbeiten, so, weißt
du? Du musst sie auf frischer Tag quasi ertappen.
Ja.
Du kannst ja diese Gerinnungsfaktoren nicht nachweisen. Nachdem er gestorben ist, kann alles sein. Intensivpatienten kannst du ja nicht sagen, der hat zu hoch Heparin bekommen. Ist natürlich eigener Stoff.
Ich weiß, aber
die musste spritzen und du danach musst Blut abnehmen, um zu beweisen, dass sie das verabreicht hat.
Na, bin schockiert, Lea, ne? Ich bin krass, schockiert. Ja. Leute schickte das Arbeitsamt. Nee, hör auf.
Ach, Quatsch, Mann. Wobei ja ein bisschen despektierlich jetzt auch wir sind. Wir probieren mal wieder professioneller zu werden.
Jawohl.
Eine gute Frage. Es war ein langer und komplizierter Prozess, Beweise zu sammeln. Doch schließlich führten auch Videoaufnahmen, verdächtige Gegenstände, die sie liegen gelassen hat in den Zimmern, auffällige Dosierungen und auch Blutentnahmen nach der Verabreichung der Dosierung zu einer Festnahme dieser besagten Krankenschwester.
Und Heparin ist ja auch so ein Pillepalle-Medikament. Das kostet ja nichts. Dementsprechend wurde wahrscheinlich der Verbrauch auch nicht so nicht registriert, weißt du? Ist ja nicht wie bei BTMs oder so, wo da wurde genau wisst. Und Heparin, die ist schon clever, ey.
Ja, und sowas wie Insulin oder Herzmedikamente kannst du im Spiegel nachweisen. Heparin aber eben nicht, weil ein körpereigener Stoff ist.
Hat sie richtig Gedanken gemacht, wa?
Was würdet ihr tun, wenn ihr es herausfindet in der Pflege und tatsächlich die Ursache für dieses Todesfälle sein könnte? Das ist halt auch echt krass. Also diese inneren Blutungen waren auch ewig ein Problem, bis man rausgefunden hat. Und man weiß bis heute nicht genau, wie viele Patienten daran gestorben sind. Willst du schätzen, was man vermutet hat?
Ja, 100.
Ja, man hat schon ordentliche Zahlen. Dann hat man zwischendrin...
Also ich sag mal 100 so, weil...
Da hat das Ermittlungsteam ein Rieseninterview gegeben. Kriegst du mal das Ermittler?
Typische italienische, wie heißt die? Carabinieri?
Genau.
Carabinieri.
Und hat Riesenwellen in den Teilen geschlagen. Und ein paar Jahre später gab es einen ähnlichen Fall in einer anderen Klinik, auch mit einer Krankenschwester. Wie so ein Nachahmereffekt. Dann gab es auch Riesenpressemitteilungen, weil ja dann bekannt war, dass man das mit Heparin machen kann. Und ob das ein Nachahmereffekt war, also war schon krass. Also das ist mehrere Jahre durch die Presse hier.
Ja.
Es war also nicht einfach, die Wahrheit herauszufinden. Schließlich arbeiten die SOKO mit mehr als 20 Polizisten und sie mussten bei der Verdächtigen, die seit über 20 Jahren auf der gleichen Intensivstation arbeitet, alle möglichen Tatfälle zurückverfolgen.
20 Jahre?
Ja, sie hat über 20 Jahre auf der gleichen Intensivstation
gearbeitet. 20 Jahre auch gemordet?
Also wissen sie nicht. Sie haben dann probiert, die letzten 5-6 Jahre nachzuvollziehen. Da kommt ja schon eine Zahl zusammen. Aber ja, kriegst du ja auch nicht hin. Das ist ja, wie gesagt, du kriegst ja keinen Beweis. Selbst wenn du die aus dem Grabe wieder hochgeben würdest, ist das ja nun kein Stoff, den du irgendwie nachweisen musst. Also gab es sehr viel Erfahrung, war nötig. Und die Pflegepersonal musste halt auch mithelfen, die Taten nicht unentdeckt zu lassen. Es mussten sehr viele Menschen auch Aussagen machen. Und man musste, wie gesagt, dann auch mit ihr gemeinsam Dienst machen und Beweise sammeln, Fotos machen, Nahtblutentnahmen machen. Und
die sind nicht skeptisch geworden?
Du musst ja wirklich richtig aufpassen, dann, dass du von ihr nicht verdächtigt wirst oder sie skeptisch wird, genau. Und es ist halt wirklich krass, wie man so nach so viel Erfahrung in diesem Beruf plötzlich diesen düsteren Weg einschlägt. Also das ist schon echt übel. Bleibt also die große Frage und wir gehen auch gleich ins Detail ein und gucken auch die Motive gleich näher an, die sie vielleicht gehabt haben kann. Aber was denkt ihr denn da draußen, was die Motive waren, wenn man so viele Jahre da arbeitet und plötzlich sowas macht? Das ist schon krass, wa?
Ein eigener Todesfall, siehst du das jetzt auch noch so weit? Kriege ich so einen eigenen Todesfall oder von ihrem Partner verlassen worden oder ihr eigenes Kind oder Partner auf der Intensivstation?
Kannst du Italienisch? Das ist die Schlagzeile, eine der Schlagzeilen von Italienisch.
Infermera resta, avrebbe usico. Latein hatte ich mal, aber das. Nee, oder wie gesagt, ein eigenes Familienangehörige auf der Intensiv verstorben und Übersprunghandlung, wie man das nennt. Ja gut, geht zu weit. Wir kriegen's raus. Killer in Corsia.
Kannst du irgendwas davon ableiten?
13 Patienten. 13 Patienten mit der Heparina, also mit Heparinbombe, getötet. Also 13 konnten sie ja nachweisen.
13 konnten sie ja nachweisen.
Genau. In der Zeit 2014 und 2015.
Ursprünglich waren es 38 Fälle, die sie auf dem Tisch hatten. Und 13 waren es dann aber letztlich, die nur voll richtig gekommen sind. Vermutet hat man über 100, ja.
Dafür hat sie bestimmt Bewährung bekommen, oder?
Wir gucken uns das an, genau. Also, diese schockierende Geschichte geht jetzt also in die Runde der Motive und des Urteils, ja. Hinter den Türen des Krankenhauses passierte echt gruselige Dinge, das sprach sich dann noch hinter ihrem Rücken rum. Und was könnte hier also dann die Tat ausgemacht haben? Die Ermittlungen ergaben, dass die Krankenschwester möglicherweise an Depressionen litt.
Ja.
Und auch in Behandlung war.
Psychische Komponente.
Ja, doch wie konnte das in einem Zusammenhang mit dem Morden stehen? Denkt man mal nach, welche Rolle können psychische Probleme in solchen Fällen spielen? Eine große. Das ist eine interessante Frage, denn psychische Probleme können sehr viel mit sich bringen und es gibt auch verschiedene andere Motive, die hier mit reinspielen. Und wir haben ja auch, man könnte auch so ein bisschen spekulieren, was sie wirklich angetrieben hat. Und dafür habe ich nochmal die Mordmerkmale mitgebracht. Kannst ja mal vorlesen und du sagst mir, welche davon vielleicht treffen könnten.
Soll ich laut vorlesen?
Mhm.
Mörder ist, wer einen Menschen aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier, aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch, grausam, mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, tötet. Jurafakten.de.
Genau. So, und welche dieser Mordmerkmale wert denn?
Also ganz ehrlich, das mit diesem Verbluten, das ist schon ganz schön grausam.
Ja.
Also das auf jeden Fall. Dann ist es heimtückisch aber auch.
Ja, die waren ja beatmet und schwerst krank.
Ja, also hier Mordlust. Nee, irgendwie wirkt das auf mich nicht so. Also mit gemeingefährlichen Mitteln, auch das. Andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, nein, das nicht. Also ich bleibe bei heimtückisch, grausam, gemeingefährlich. Ja, niedrige Beweggründe sind es ja auch. Aber aus Habgier und sowas auch nicht.
Okay. Ein weiterer Punkt war ja also die Frage nach der Kontrolle. Hatte sie eine Kontrolle, wenn sie depressiv war und psychisch krank war, über ihre Taten? Viele Täter ähnlicher Fälle, hatten wir ja auch gerade schon diskutiert, suchen eher Macht und Kontrolle oder Adrenalin. Oder.
Das ist, glaube ich, aber so ein männlicher Part eher, oder?
Ja.
Also.
Also viele männliche Täter haben da eher so eine Statussache. Aber hier war halt die Frage, hat die Krankenschwester vielleicht ein Gefühl der Ohnmacht erlebt? Da sind wir vielleicht
Überlastung.
Dass sie dazu brachte, in solcher Umgebung die Kontrolle auch auszuüben. Sie hat ja dadurch sich ein Stück Kontrolle zurückgeholt. Das ist möglich und naja, es bringt uns zu einem weiteren Rätsel. Wie kommt es, dass so viele Fälle unbemerkt blieben, bis es zu spät ist? Was konnte das System übersehen haben und was können wir daraus lernen?
Die Frage mir schon in Zeit gestellt, ob das im Kollegenkreis, ne, wenn die 20 Jahre da am Start war auf der Intensivstation oder in dem Krankenhaus, dann kennt man sich ja auch. Und dann ich zum Beispiel, selbst ich als Leasingpfleger, merke bei Kollegen, also die ich schon länger kenne, auch Veränderungen. Mhm. Ne? Oder wenn sie überlastet sind oder wie auch immer, oder die selber bei mir auch, dass sie mich drauf ansprechen. Also dass wir einander besser wahrnehmen und auch kommunizieren. Mhm. Und das muss ja scheinbar wenig bis gar nicht stattgefunden haben. Die wird ja schon vorher irgendwie auffällig gewesen sein, vermute ich jetzt mal. Oder die war wirklich so eine eiskalte Braut, das überhaupt, nee, weißt du? So, gerade, ich sag mal so mit Depressionen, okay, ist immer schwierig, weil nicht jeder ist jetzt so ein Trauerkloß in dem Sinne. Und
können ja trotzdem noch arbeiten und
genau,
dann zu Hause halt.
Und auch so eine gute Maske aufbauen, so nach außen hin.
Und 2014 gab es bestimmt noch keine elektronische Medikamentenausgabesysteme und so, hast du einfach auf die Bank genommen
wahrscheinlich. Ja, und dieses Thema Mental Health ist ja jetzt auch erst so, kann man sagen, so die letzten 10 Jahre geht es so los, dass das mehr auch
super wichtig in unserem Beruf
genau
zu bleiben.
Das ist, na, und auch, dass man sich offenbaren darf, ja, also kann auch, ohne dass du Konsequenzen fürchten musst, so nach dem Motto, ja komm, der hat doch einen an der Klatsche oder so nach dem Motto, der ist nicht arbeitsfähig, weißt du, heutzutage, wie gesagt, wird man da viel besser, also sollte jedenfalls so sein und ich habe es auch so erlebt, viel besser abgeholt und kann sich da bis hin zu, hatten wir auch schon im Podcast Psychologen, die auf der Station arbeiten, mit denen man darüber reden kann. Aber Liane, erzähl.
Also es ist wirklich ein schwerwiegender Punkt, das genau anzugucken. Vielleicht hat das Gesundheitssystem ja auch einfach versagt oder die Krankenschwester war sehr gut darin, ihre Taten zu verbergen. Aber das bedeutet auch, dass wir uns fragen müssen, wie sicher sind wir wirklich in unseren Krankenhäusern? Oh, jetzt wird es ein großer moralischer Korinner.
Also es kommt auf den Kauzern drauf an.
Die da arbeiten. Nein, wir sind, also das Gesundheitssystem mit der digitalen Patientenakte, digitalen Medikamentenausgabe und so weiter, wird schon auch besser. Und das ist eine beängstigende Frage. Und das ist ja auch länger her, 10 Jahre. Und die Kompetenzen der Mitarbeiter sind gefragt und Einrichtungen auch, dass sie Wissen vermitteln und dass man auch weiß, wie man hier umgeht mit einer Anzeige. Es braucht halt einen Standard dafür, wie meldest du das, an wen meldest du das.
Ja.
Weil halt schon auch auf diesen Anästhesie- oder Intensivstationen auch häufiger mal vorkommt, dass auch Mitarbeiter selber vielleicht eine Sucht entwickeln oder dass sie auch Sachen machen können, wenn sie überall leichter rankommen und so weiter. Das sind gefährdete Stationen, wo Supervision und so weiter braucht. Also ein Fall Besprechungen und halt diese Stationen haben ein besonderes Augenmerk verdient, auch bei solchen Fällen gerade für die Zukunft, um sowas zu verhindern. Die Krankenschwester wurde halt festgenommen und wartete dann auf ihren Prozess. Hier sagte sie dann aus, dass sie immer sehr beliebt war. Das sagten dann auch die Kollegen aus, dass sie immer viel geholfen hat und man ihr das nie hätte zugetraut und sie das wirklich sehr gut, also wirklich verbergen konnte und ihre Maske auch hatte. Kinder haben woanders gelebt, in ein anderes Land ausgewandert und der Mann ist verstorben. Sie war dann, glaube ich, schon mehrere Jahre alleine. Dann kam die Depression. Dann war die nach und nach wirklich überfordert und sie hat dann auch immer bewusst entschieden, nach der schafft es eh nicht, dem lohnt sich die Arbeit nicht und hat dann hochdosiert Heparin gespritzt.
Eine Art Sterbehilfe auch, oder was?
Mhm. Ah. So hat sie deswegen Todesengel.
Ja, aber warum hat sie,
hat
sie
auch ja gesagt, warum Irina sie, B. auch gesagt.
Ja. Hat sie auch gesagt, warum sie Heparin genommen hat? Also
das Thema bleibt aktuell und ist eine wichtige Frage. Während sie in Untersuchungshaft gab es danach Armerfälle in Italien. Und wie man das verhindern kann, dass solche Dinge geschehen, all das wurde diskutiert, weil ein wirklich komplexer Fall war und viele Fragen aufwirft. Sie hat sich detailliert überlegt, wie das nicht auffällt, weil sie vorher immer schon mal gesehen hat und so weiter und weil ein natürlicher Wirkstoff ist und sie hat auch mal ein paar Jahre in der Pathologie ausgeholfen und wusste, was man nachweisen kann und was man nicht nachweisen kann. Sie meinte, das ist ja wie ein natürlicher Tod, weil ein natürlicher Medikament ist. Sie hat sich das selber schön geredet.
Ja.
Und es ist ja diese, wenn wir sagen, männliche Fälle, die man schon mal in Quallen besprochen hat, waren ja eher, dass die Krankenpfleger vielleicht auch mitunter Motive des Status zum Wiedergeburts hatten. Und die weiblichen Fälle werden ja oft mit diesem Todesengel-Dings überschrieben. Klingt auch ein bisschen schwierig, den Titel. Aber die sagen oft, dass sie eigentlich helfen wollten mit diesen Taten.
Wollen wir das nicht alle? Also, nee, aber warte ich nochmal, warte ich, Liane, was mir brennt auf den Nägeln hängt so. Hat die das bereut? Also hat die irgendwas gesagt?
Die hat sich nicht entschuldigt, nee. Also ich kann jetzt auch sagen, in Italien sind ja andere Gesetze und die hat quasi lebenslang bekommen und sitzt auch noch in Haft und hat den Berufsstatus aberkannt bekommen. Und ich habe jetzt aber auch nicht recherchiert, muss ich zugeben, ob lebenslänglich wie bei uns nur 15 Jahre sind oder wirklich lebenslänglich.
Wisst ihr, ich hätte mal gedacht, lebenslänglich und was ist 25 Jahre? Lebenslang oder was?
Lebenslänglich bei uns sind 15 Jahre in Deutschland.
Und lebenslang ist lebenslang. Gibt doch da zwei verschiedene Versionen.
Ja, aber dann musst du ja anschließend in Sicherheitsverwahrung, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, du darfst niemanden bis sein Lebensende festhalten. Es gibt in Deutschland eine Jahresbeschränkung mit 15 Jahren, glaube ich. Ist die Hochstrafe meines Erachtens. Und wenn du danach nicht wieder eingliederbar wärst, dann kommst du ja in Sicherheitsverwahrung.
Forensik.
Aber vom Grundgesetz her darfst du niemanden eigentlich die Wiedereingliederung verwehren. Deswegen gibt es kein direktes, wirklich lebenslang in Deutschland.
Aber wisst ihr, wie krass das ist? Guck mal, anstatt dich deiner Erkrankung zu stellen, ne, also zu sagen, ey, ich lass mich behandeln, bring die lieber Menschen um. Also weißt
du, sie hat auch selber gar nicht, glaube ich, richtig erkannt, also sie war ja in Behandlung, deswegen kam es ja raus. Also sie muss ja in Behandlung gewesen sein. Hier stand ja auch, habe ich auch in den Artikeln gelesen. Ich habe ja keine Ahnung, 10 verschiedene Artikel dazu gelesen und habe mir auch ein italienischer übersetzen lassen und da stand, es kam raus, weil sie in Behandlung war. Dadurch haben die irgendwie rausgekriegt, dass sie Depressionen hat.
Ja.
Mhm. Aber krass. Aber was auch noch so am Ende, Krankenschwestern, Pflegefachpersonen retten eigentlich täglich Leben und darüber wird viel zu selten berichtet, weil es eben nicht so reißerisch ist und das ist schade. Und jetzt haben wir natürlich auch mal einen reißerischen Fall aus pflegerischer Sicht betrachtet, aber es ist halt Gesunderhaltung im Beruf und aufeinander aufpassen auf Stationen.
Ja, weil guck mal, ich bin ja ein bisschen so emotional, ne, und stehe da auch zu und ich bin jetzt richtig ein bisschen betroffen, so, weißt du, kennst du das?
Aber ich muss auch nochmal, also ich weiß jetzt nicht, also nagelt mich nicht fest, ob das wirklich 15 oder 25 Jahre sein, aber in Deutschland gibt es dieses Grundgesetz, dass du jemanden nicht ewig festhalten darfst, deswegen gibt es nicht von vornherein lebenslang, sondern immer diese Jahre und dann musst du probieren, sozial wieder einzugliedern und deshalb kommen die, wenn die dann noch nicht wieder eingliederbar sind, dann wird ja dann beschlossen und mit Psychologen und so und dann würden sie in Sicherheit verwahren.
Das ist ja sowieso so, wenn du mal rausfinden würdest oder wenn das angezeigt werden würde, irgendwie wie viele Menschen nicht eines natürlichen Todes gestorben sind.
Krass, ja.
So, bist du so, oh Gott, ey.
Na, da gibt's doch Studien drüber, über die Todesursachen, gerade bei älteren Menschen. Ja, in seinem natürlichen Tod gestorben wird ja nie richtig untersucht und angeguckt, ja, weil der 88 ist und wie oft das auf Totenscheinen angekreuzt wird. Und da gibt's auch ganz viele Fälle, auch in Deutschland mit Hauskrankenpflegen und Altenpflegern und was nicht alle, die durchaus auch, also da, gerade bei älteren Menschen, warum solltest du, also macht man sich ja das ja auch leichter, wenn man den Leichenschein entsprechend vielleicht ankreuzt. Gibt's Studien drüber auch. Wie genau wird das untersucht? Was muss man machen, um so einen Schein auszufüllen und so?
Also für uns alle einfach darauf achten, dass man
Augen aus.
Sitzt sowieso, also gegenüber anderen auch für einen selber, aber auch eine gute Work-Life-Balance schaffen.
Genau.
Ich weiß, der Satz ist schon, hängt einem schon so im Hals raus, aber letztendlich ist das total wichtig, dass man in Balance bleibt.
Wir helfen Menschen und wir müssen auf uns gesund bleiben. Wenn ich erkläre anderen Menschen, wie sie sich gesund ernähren oder was sie gesund für ihr Leben machen und ich mache das nicht für mich, naja, ist ja unglaubwürdig.
A und O, Kommunikation.
Oh, ja.
Traut euch zu reden mit euren Kolleginnen und Kollegen, sondern mit eurer Leitung, weil das muss drin sein. Und heutzutage, ich merke auch immer mehr die Entwicklung auch auf Leitungsebene.
Auszubilden.
Keine Angst zu haben.
Wirklich. Bei sowas müsst ihr was sagen und dann trauen sie sich auch immer mehr, wenn sie dann Fälle erleben von, weiß ich, Gewalt, Mobbing oder keine Ahnung was. Die probieren schon auch, den Großleiter, der Lehrkraft, der Schulleitung oder dem Praxisanleiter was zu sagen. Und das ist gut so. Muss gesagt werden.
Ist wichtig.
Absolut.
Ist absolut wichtig. Ich sag mal, ich hab auch mal erzählt, so früher war das immer noch so ein No-Go. Oh Gott, ich erzähl von früher, aber nee, da hattest du echt so Probleme.
Ich hatte Angst
um die
Ausbildung. Ja. Ordensschwester noch.
Ja.
Putzte das Bett unten drunter und das Staub gewischt und dann kam die mit dem weißen Handschuh und hat kontrolliert, ob ich überall Staub gewischt habe.
Naja, und wenn du was gesagt hast, so hattest du halt mit Konsequenzen zu rechnen. Ja. Was weiß ich, 12 Frühdienste am Stück oder halt, du durftest nicht mehr die und die Sachen machen, ne, sondern nur die ganzen Hiwi-Sachen und so. Aber das hat sich heute deutlich verändert und man auch da wieder Es ist gerade eine Arbeitnehmersituation. Man kann sich aussuchen, wo man hingeht. Wir
man brauchen kann mitten in der Ausbildung die Schule wechseln und den Ausbildungsweg.
Und wir brauchen jedes Krankenhaus braucht unbedingt Pflegepersonal und die haben sie auch gut zu behandeln. In jeglicher Form. Ne?
Es bringt ja auch niemanden was, wenn man dann solche Erkrankungen hat und dann Menschen gefährdet. Wir wollen ja eigentlich helfen.
Und das hat ja auch nichts mit Anscheißen oder so zu tun, weißt du? So nach dem Motto, boah, ey, hier ist Verräter. Ey, in dem Falle hätte ich mir gewünscht, dass da viel früher jemand das mitbekommen hätte und gesagt hätte, ey, da läuft was nicht richtig. Ne?
Und also deswegen hat man dann auch noch 5 Jahre zurückverfolgt, weil halt in dieser Zeit, in den letzten Jahren halt viel bei der im Leben passiert ist. Und deshalb hat man nicht alle 20 Jahre zurückverfolgt, weißt du? Und dann so standen im Team und dann traut sich ja, also würde ja nie, der würde nicht alle denken, die macht sowas nicht, den kenne ich seit 20 Jahren, der macht sowas nicht.
Nee, oh Gott, ich könnte, ich kann ja auch nicht mal richtig lügen, ey. Ich erzähl meiner Frau immer alles, so nach dem Motto, weißt du, so eine Scheiße.
Du musst doch diese Einstellung, wenn du ewig 1000 Jahre zusammenhaltest, dass du dir nicht vertrauen
würdest. Das ist wie der Fall in Potsdam. War das nicht vor 2, 3 Jahren hier in Potsdam?
Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ich darf gar nicht sagen, oder? Nee. Das war auch so ein Fall mit behinderten Menschen. Ich weiß nicht, wie viele Behinderte, und da haben auch alle gesagt, die ist doch total sozial kompetent gewesen und so weiter und so fort. Ne? Und die hatte auch Depressionen.
Ja, aber wir wollen jetzt keine Depression bashen. Ja,
darum geht es nicht. Person, aber ich will nur sagen, ne,
der Grund ist so.
Eine Fassade. Mhm. Und dann im Endeffekt halt das einzigste Mittel war, sich halt so, ne, weil die war auch überlastet in ihrem Job.
Coping-Strategien bringen wir ja eigentlich Patienten auch bei.
Ne, und der kam auch raus, jetzt mal in Depression ist alleine, aber kam auch raus, war wirklich eine absolute Überlastung. Die Schichten waren ganz oft gerade mal minimal besetzt, also Mindestbesetzung.
Aber wir haben ja Gott sei Dank jetzt auch so langsam ein paar Mittel.
Naja.
Ein paar wenig.
Ja,
gab's vorher nicht.
Na gut, ich sag mal so, die Krankenhäuser machen das mittlerweile, aber einfach, weil sie sonst kein Personal mehr haben. Weil
sie schwach an die Krankenkasse zahlen müssten und so weiter und so fort. Die Charité streikt. Es gab ja in NRW die Unikliniken, die steigen für den Tarifvertrag Entlastung, dass das Personal auch mehr Geld bekommt, wenn sie so eine Dienste alleine im Nachtdienst wuppen. Weil die haben ja am wenigsten davon und dann wird es einfach weitergemacht und dann ist das so eine mathematische Rechnung. Ich zahle halt einfach die Strafe an die Krankenkasse und dann lasse ich das Personal so weiterlaufen, ist geringere Übel, weißt du?
Naja, und jetzt nochmal zu euch Auszubildenden, ne? Letztendlich, das hat man nie so vorher erlebt, das findet ja richtig schon so ein, oh Gott, die Station macht ja mittlerweile richtig Show, wenn du im letzten Ausbildungsjahr, also im letzten Semester irgendwo auf Station bist, so richtig so, hey, wenn du zu uns kommst, was hat neulich einer erzählt, da gibt's Brötchen, Frühstück und so weiter und so fort, dachte ich, geil, früher in der Ausbildung, da konnten wir erstmal alles austeilen, dann saßen wir am Katzentisch schon nach
und dann auch mal. Und ich habe ihre guten Werbungen geschrieben und heute wird der rote Teppich ausgekehrt, aber die sind die Zukunft, die sind
ja. Zukunft. Und die gehen aber knallhart danach, wie sie auch behandelt wurden. Ne? Die sagen halt so, ey,
ja, aber
neulich wieder fachlich war top, sagt neulich wieder eine Kollegin, also die jetzt bei uns angefangen hat oder auf der Einstation, wo ich bin, sagt aber vom Miteinander war das sowas von assi, auf gar keinen Fall fange ich da an. Weißt du, so, das kann sie vergessen. Und das müssen die Stationen auch noch mehr merken, dass sie sich nicht nur Mühe geben müssen, sondern einfach einen richtig guten Job machen müssen, auch was Personalgewinnung angeht. Weil mit so einem Scheiß wie hier ist ein Schlüsselanhänger und noch 5000 Euro Prämie, das hält nur kurz vor. Dauerhaft ein Miteinander. Ja, genau. Auf Augenhöhe. Und zwar auch unsere ärztlichen Kollegen, Pflege, ärztliche Bereich zusammen was bewegen. Dann ist Pflege einfach der ganze Job der Welt, oder?
Ja.
Ach, schön.
Na, und nun letzte Worte.
Icke?
Mhm. Wie fandst du das?
Oh Gott, wie sollten das in Worte fassen? Ich bin total begeistert, Liane, weil mir macht ja so was Spaß und vor allen Dingen mal so, ich knabber ja gerne, also machen wir ja beide gerne so, ne?
Ja, das will Podcast machen.
Und ich finde, wir haben das echt gut gerockt hier, so das Thema. Also, nee, hat mir wirklich sehr,
sehr Spaß. Warst du überrascht und du hast eine gute Intuition. Du hast eigentlich von Anfang an schon den richtigen Riecher gehabt, Herr Ermittler.
Ja, lass mich nicht vergessen, Krimis gucken, so ist halt, ne, da kriegst du halt so ein Gefühl dafür. Aber was ich cool fand, ist, wie du das aufarbeitest. Also, weißt du, so wie das präsentiert wird, das ist so, das macht es mir auch einfach. Also,
ja, ich probiere einen Spannungsbogen ein bisschen aufzunehmen.
Ja.
Kann ich gleich alle verraten.
Nee, das ist ja auch wichtig. Aber so für mich war es jetzt auch einfach, hierher zu kommen. Ich war ja nicht vorbereitet oder so. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut gerockt, hier, das Ding. Und gerne mal wieder hier im Crime-Studio. Ob nur Todesengel oder wie sie alle heißen.
Ah, die mache ich ja seltener, weil ich ja eigentlich oft eher Inhalt vermitteln möchte für die Pflegeausbildung. Deswegen, das sind so meine Lieblingsbabys, weil ich ja auch gerne
Crime. Wie oft kommen die denn immer so?
Naja, einmal im halben Jahr.
So selten? Mhm. Ey, du heißt Tatortpflegemann.
Ja, aber nicht deshalb, sondern weil wir schöne Taten an einem Ort machen, wo Pflege ist. Und natürlich ist der Name doppeldeutig, weil ich halt auch Crime mache zwischendrin. Aber eigentlich wollte ich ja den Pflegeauszubildenden mit Pflegefachwissen helfen.
Ah, ja, ja.
Und das sind ja auch Fallbeispiele.
Ja. Jetzt muss ich noch mal eine persönliche Frage stellen. So, ich muss sagen, fällt mir sehr gut, hat ja auch einen Grund gehabt, warum wir jetzt so zusammen schon auch die Folge mit Zwischenschicht gemacht haben. Bleibst du jetzt Single hier bei Tatortpflege? Oder?
Ah, immer weiter für die Ausbildung.
Aber es wird in Planung wieder mal als dynamisches Duo oder bleibt es?
Lass dich überraschen.
Oh, krass.
Ja, aber wir haben ja auch noch Projekte vielleicht irgendwann vor, mit mehreren Podcasts mal zusammen sich zu setzen.
Da dürfen wir noch nicht verraten. Also, weil Leute, seid gespannt.
Überhaupt? Also, wir haben vor, wir haben viel vor.
Ja. Also, wir fangen jetzt an, zu Hause chillen und sowas hören, ne? So spannende Krimis gucken oder hören, wie auch immer. Obwohl, das Komische ist.
Du musst die danach auch selber anhören, weil da werden ja auch noch Tone und sowas reingeschrieben.
Ich weiß ja. Machst du das auch halt alleine? Ja, nämlich krass, ey. Bei Sound und so, nee. Aber meine Frau zum Beispiel hört gerne Crime-Podcasts. Ich höre die sonst nicht so. Also bei euch jetzt ja, oder bei euch so, Jan und der Hund. aber da habe ich immer ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Gerade abends zum Einschlafen kann ich die nie hören.
Nee, das geht nicht, das kann ich auch nicht. Ja. Ich höre die beim Spazieren nie mit dem Hund zum Beispiel.
Ja, durch einen dunklen Wald oder was? Ja? Ja, okay. Aber du magst Crime-Podcasts grundsätzlich, magst du gerne hören, ja?
Sehr, sehr viele hören.
Ja, ich mache ja eher so Unterhaltung, so gemischtes Hack und Fest und Flauschig und so was höre ich.
Ja, hoch. Ja. Ab und zu mal, aber schon mehr Crime oder natürlich auch Politik-Podcasts oder Nachrichten-Podcasts und so was.
Ja,
immer, dass ich hier überall auf dem Laufenden wegen dem Unterricht und allem anderen.
Ja,
jetzt haben wir aber uns echt verlabert. Jetzt müssen wir mal Schiss sagen.
Wie lange sind wir denn?
Na, wir sind jetzt hier schon was bei einer Stunde.
Schneiden wir raus.
Wir sagen jetzt Tschüss, oder?
Tschüss, ihr Lieben. Bleibt interessiert und vor allen Dingen weiterhin ganz, ganz viel Spaß und
Erfolg in der Ausbildung.
Erfolg in der Ausbildung. Ich habe gerade das zweite Wort gesucht. Ey, und bleibt bei uns. Das macht richtig Bock. Also hier von zwei alten Hasen, lasst euch sagen, Pflege ist der Hammer.
Genau. Ciao, Kakao. Oh, das war der Hund.
Aber sie wollte ja hoch.
Ja.
Bist du zu Mama? Komm her.
Und jetzt ist auf meinem Schoß. Sehr schön.
Komm her, Baby.
Die ist abgelenkt von meinem kleinen Süßen.
Ja, die ist auch wirklich süß, ey.
Willkommen bei Tatortpflege. Hier sind wir da. Für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, das ist erstmal Spaß. Tatortpflege für dein Examen bereit. Mit Wissen, das nicht sicher durch die Prüfung führt. Tatortpflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.